Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 3. Juni 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst der Themenüberblick. 50 Jahre Atomprotest, kein AKW in Breisach. Am 2. Juni 1971 stellte das damalige baden-württembergische Energieversorgungsunternehmen die Badenwerk AG einen folgenschweren Antrag bei der zuständigen Genehmigungsbehörde des Landes. In Breisach am Rhein sollte ein Atomkraftwerk mit 4 Reaktorblöcken und insgesamt 5200 Megawatt Leistung gebaut werden. In Breisach begann damals der erfolgreiche badische Umwelt- und Atomprotest, der sich später in Wiel verstärkt und die Energiepolitik und ganz Deutschland veränderte. Axel Mayer, Alt-BUND-Geschäftsführer Freiburg, berichtet. Sommermusikfestival Stimmen 2021 in Lörrach. Ab 21. Juli wird wieder in Lörrach gesungen und die Stimme in den Mittelpunkt gestellt. Wegen Corona findet das Programm im Burghof und nur mit wenigen Terminen statt. Auch gab es einen Wechsel an der Spitze des Stimmenteams. Die Zukunft ist offen. Radio Dreieckland sprach mit der Burghof-Programmleiterin Christina Danwert. Doch zunächst zu den Nachrichten. Stuttgart 21 Possenspiel beenden. In einem Stuttgarter Aufruf zur Klima- und Verkehrspolitik fordern Kulturschaffende und Stuttgart 21 Gegner nach der Karlsruher Klimaklatsche ein sofortiges Umsteuern in der Verkehrs- und speziell Bahnpolitik. Wichtig sei eine Bahn, die ihre Fahrgäste vor Ort abholt und wieder als Verkehrsmittel für alle wahrgenommen wird, statt als Flieger auf Schienen, Störfaktor und Landschaftszerstörer. Vom Journalisten Franz Alt über die Kabarettistinnen Christine Brayon und Helmut Schleich bis zum Schauspieler Walter Sittler und dem Erfinder des Interregio Karl-Dieter Burak reichen die Palette derer, die die Kanzlerin auffordern, ihren Ausspruch von 2010 an Stuttgart 21 entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit Deutschlands als Fehleinschätzung zu revidieren. Sie wenden sich mit ihrer Forderung nach einer Klimakurskorrektur bewusst an die Kanzlerin, die auch in der Atompolitik zu einer 180-Grad-Wende in der Lage war. Erntehelfer Unterkunft mangelhaft. Am Bodensee stellten Kontrolleure Mängel in einer Unterkunft für Erntehelfer fest. Toiletten teilweise kaputt und nicht nach Geschlechtern getrennt. Einige Möbel in der Küche waren so verschlissen, dass deren Oberfläche nicht mehr hygienisch gereinigt werden konnte. In diesem Umfang war es der erste Verstoß dieser Art im Bodenseekreis laut Angaben des Landratsamtes. Der Betreiber des Obsthofes versicherte, dass die Probleme sofort behoben worden seien und weiter: Wir sind ja daran interessiert, dass die Leute bei uns gut untergebracht sind. Mein Dauerthema: Man gräbt nach Kartoffeln und erntet Phosphorbombe. Wieder Bodensee, jetzt Friedrichshafen. Kriegsende vor 76 Jahren. 2021, also jetzt, fand ein Mann bei der Kartoffelernte ein Ding. Legte es in die Sonne und das Ding begann zu rauchen. Rauch, Feuerwehr gerufen, dann wurde der Kampfmittelräumdienst der Polizei verständigt und die Polizei entschärfte den noch intakten Sprengkörper gleich Phosphorbombe. Glück gehabt. Ausgemustert ohne Sold und Abfindung. Jahrelang im Dienst des Vaterlands landen die Mulis, Eselhengst mit Pferdestute, aus der Hochstaufener Kaserne in Wertheim südöstlich von Frankfurt-Main auf einem Gnadenhof. Die Organisation ist auf Spenden angewiesen. Die ausgedienten Tiere könnten schlimmstenfalls eingeschläfert werden. Bei der Gebirgsjägerbrigade 23, stationiert in der Hochstaufener Kaserne, schleppten die Tiere Material für die Bundeswehr durch die Berge bis zur Ausmusterung. 50 Jahre Atomprotest, kein AKW in Breisach. Ja, richtig, in Breisach. Breisach wäre beinahe auch hier Atomstandort geworden. Und das habe ich ganz einfach bei mir ein bisschen verdrängt, denn ich denke immer nur hier an Fessenheim bzw. an Wiel und so weiter und so weiter. Dann ist natürlich noch Leibstadt irgendwie drin. Aber Breisach, ein verhindertes, nein, ich glaube sogar vier verhinderte AKWs, das heißt vier Blöcke, die da geplant worden sind, und das vor praktisch 50 Jahren, das heißt am 2. Juni 1971, ja, das ist fast 50 Jahre oder mehr als 50 Jahre inzwischen her. Und wer könnte mir darüber berichten? Natürlich Axel Meyer, Mitwelt am Oberrhein Herausgeber und Alt-BUND-Geschäftsführer aus Freiburg.
Erstmal hallo, herzlich einen gegrüßt. Schönen guten Tag.
Ja, das heißt, du kannst da ziemlich viel erzählen, nehme ich einfach an.
Ja, wobei ich muss an der Stelle dazu sagen, damals war ich noch nicht dabei, damals war ich 15 Jahre alt, aber ich kenne natürlich ganz, ganz viele Leute, die damals aktiv waren. Wenn es vor 50 Jahren waren, dann sind die, die damals 30 waren, jetzt 80. Viele sind schon gestorben. Aber das, was du angesprochen hast, wenn an Atomprotest gedacht wird, dann denkt man an Fessenheim, denkt man an das verhinderte Atomkraftwerk in Wiel. Und was dann immer wieder vergessen wird, ist, dass die ganze Geschichte eigentlich hier zumindest auf der badischen Rheinseite vor genau 50 Jahren in Breisach begonnen hat. Das Badenwerk, das war der Vorläufer der heutigen EnBW, wollte damals vier Reaktorblöcke mit insgesamt 5200 Megawatt Leistung bauen in Breisach am Rhein. Und ja, die haben nicht mit so einem massiven Widerstand gerechnet.
Jetzt ist dieser Widerstand aufgebrandet. Das heißt, woher kam denn der Widerstand? War das gleich eine deutsch-französische Geschichte oder eher eine badische Sache?
Das war ein sehr breiter Widerstand. Das heißt, es waren insbesondere ganz, ganz viele Landwirte und Landwirtinnen. Das waren die Menschen am Kaiserstuhl, die Angst um ihre Reben und um den Weinbau hatten. Das waren ganz viele Freiburger Studierende, die sozusagen den intellektuellen Überbau geliefert haben, die die Infos gebracht haben, Flugblätter verteilt haben. Das war ein Widerstand, der von links bis weit nach rechts gereicht hat. Hauptsächlich angesiedelt in der konservativen Mitte. Und man muss einfach dazu sagen, der Kaiserstuhl hatte damals satte CDU-Mehrheiten. Er war vom Weinbau geprägt. Die ganzen Weinbau- und Bauernverbände waren und sind CDU-geprägt. Und deswegen hat eigentlich niemand in dieser Region mit dem Widerstand gerechnet. Wie gesagt, der bäuerliche Widerstand hat auch damit zu tun gehabt, dass Kühltürme geplant waren. So ein Kühlturm macht Schatten, macht Nebel. Das macht bei der Weinlese und bei der Weinernte, kann das die Qualitäten sehr, sehr stark nach unten drücken. Das war das Anfangsargument. Aber es gab immer mehr Informationen dazu, dass es auch Umweltgefahren gibt, dass es zu schweren Atomunfällen kommen kann. Und und sowas, eine Mischung aus landwirtschaftlichen Argumenten und Umweltargumenten. Es wurden damals ja sogar diese Broschüren verteilt dann, diese Propagandabroschüren der Energieversorger, die sagten, schwere Unfälle, so wie wir sie jetzt in Tschernobyl oder Fukushima erlebt haben, wären eigentlich undenkbar. Die Wahrscheinlichkeit eines so schweren Unfalls wurde damals mit 1 zu 1 Milliarde Jahre beziffert. 1 Milliarde Jahre, das sind 1000 Millionen Jahren. Also ich habe hier noch so ein Prospekt oder sowas. Es ist unglaublich.
Damals war ja noch die Zeit von DDT und so weiter, das heißt vergiftete Flüsse etc. etc. Man hat das Ganze noch ein bisschen lockerer gesehen.
Also das muss man generell dazu sagen. Es war die Zeit einer massiven Umweltverschmutzung. Es war die Zeit nach dem Krieg. Nach dem Krieg, in dieser Aufbauphase, war man froh, wenn die Schornsteine wieder rauchten. Damals sind Kinder in der Nähe von Müllverbrennungsanlagen an Pseudokrupp gestorben. Damals gab es in Norddeutschland Bleiwerke, da sind die Kühe auf der Weide tot umgefallen. Das war die Zeit, in der die Schweiz Atommüll im Meer versenkt hat. Und es war war im Prinzip die beginnende Umweltbewegung. Es war so ein gesellschaftlicher Kipppunkt. Also manchmal gibt es in gesellschaftlicher Entwicklung so einen Prozess, wo einfach irgendwann etwas anschwillt, ein Problem, und das führt zum Kipppunkt und dann entsteht Bewegung. Und erstaunlicherweise war das ausgerechnet in Breisach. In Breisach war das noch nicht ganz so ausgeprägt, aber später bei der Bauplatzbesetzung in Markolsheim und Wiel wurde aus dieser Anfangsbewegung dann ein massiver Sturm. Also wie gesagt, damals war die Umweltverschmutzung extrem stark und die sichtbare, heute ist eher die unsichtbare Umweltverschmutzung, die das Problem bereitet. Und damals hat es begonnen, sich zu wehren. Also Menschen haben begonnen, sich zu wehren. Es gab damals nur konservative Naturschutzverbände, das heißt der NABU war damals noch der Deutsche Bund für Vogelschutz und es gab damals halt in der es gab damals eine Naturschutzbewegung, die gesagt hat, wir wollen unpolitisch bleiben. Und es, aus dieser Geschichte heraus hat sich dann auch der BUND beispielsweise gegründet mit der Argumentation, es reicht nicht nur Vogelschutz zu betreiben oder nur Artenschutz zu betreiben. Wir müssen auch gegen die Stinkefabriken vorgehen. Wir müssen auch gegen die Wasserverschmutzung vorgehen. Wir müssen uns um das Thema Atomenergie kümmern. Das heißt, dieses Jahr 1971 war ein Umbruchsjahr und es war der Beginn von Umweltbewegungen in Deutschland. Und ich finde es eigentlich ganz toll, dass das ausgerechnet hier in unserer Region geschehen ist.
Nochmal zur Frage zurückzukommen, wer hat diese Bewegung damals gespeist? Ich meine 71, dann rechne ich so ein bisschen 1, 2, 3 viele. 1, 2, 3 heißt 68. Hat das alles mit hineingespielt? Oder wer hat hier den ersten Schlag sozusagen diesen Flügelschlag eines Schmetterlings gegeben, der dann irgendwie sich zu einem Orkan entwickelt hat?
Naja, die 68er-Bewegung ist am konservativen Kaiserstuhl natürlich damals nicht angekommen. Also ich denke, am Kaiserstuhl hat man das eher naserümpfend beobachtet, diese Entwicklung in den Städten. Und trotzdem hat diese 68er-Bewegung vermutlich indirekt auch den Kaiserstuhl beeinflusst. Das heißt also, man hat begonnen, sich gegen die Obrigkeit zu wehren. Man hat begonnen, diese CDU-Mehrheiten in den Weinbauverbänden und in den und in den landwirtschaftlichen Verbänden dagegen anzugehen. Und ich glaube, es war einfach eine Zeit des Umbruchs, die mit Zeitverschiebung sich von Städten aufs Land verlagert hat. Und es waren natürlich auch städtische Linke und Studierende, die im Prinzip dann auch ihre Ideen eingebracht haben. Da sieht man natürlich auch dran, dass so eine Bewegung nicht homogen war. Die war extrem heterogen und es gab natürlich auch ziemlich viele Konflikte zwischen Freiburgern und zwischen Landbevölkerung. Und man hat sich zusammengerauft und hat erstaunlich gut zusammengearbeitet und hat dann dieses Riesenprojekt mit diesen vier Reaktorblöcken 1300 Megawatt weggedrückt.
Weggedrückt nach Wiel.
Und ja, weggedrückt, Wiel? Ja, eigentlich war damals schon die Aussage, wir wollen kein Atomkraftwerk nirgends. Aber die CDU-Landesregierung damals unter Hans Filbinger hat dann gesehen, am konservativen Kaiserstuhl ist sowas nicht durchzusetzen. Wir weichen aus, wir gehen in einen unproblematischeren Standort. Man hat den Standort von Breisach wegverlegt nach Wiel, aber in Wiel wurde dann der Protest noch heftiger. Also das, was du sagst, das war dieser Flügelschlag eines Schmetterlings, der irgendwann einen Sturm auslöst. Also das hat in Breisach begonnen und das hat hinterher im Prinzip die Energiepolitik beeinflusst. Es gab damals ganz, ganz viele, die mit den Flügeln geschlagen haben und die sich engagiert haben. Es war einfach eine Zeit des Umbruchs und deswegen finde ich es einfach auch so wichtig, dass man an Breisach erinnert. Wir werden in 3-4 Jahren auch an Wiel erinnern, den Protest in Markolzheim erinnern, aber der Anfang wirklich war Breisach. Vergessene Umweltgeschichte liegt 50 Jahre zurück.
Okay, Axel, dann danke ich auf jeden Fall mal für dieses Gespräch. 50 Jahre Atomprotest, kein AKW in Breisach und das hat ja dann auch geklappt. Das heißt, Breisach hat zumindest kein AKW bekommen.
Ja, ich bedanke mich für euer Interesse und wie gesagt, das war vor 50 Jahren und auch heute gibt es immer noch Menschen, die auf Atomkraft setzen und die immer wieder einführen wollen und es wird auch zukünftige Bewegungen werden sich mit diesem Thema beschäftigen müssen.
Eins ist gewiss, es geht jetzt hier um das Stimmenfestival, genauer gesagt das Stimmenfestival Lörrach 2021. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Christina Dannwert, die Programmdirektorin vom Burghof. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, Herr Kammesbacher.
Sie machen das Programm, das heißt im letzten Jahr ist es ja ausgefallen oder verschoben worden. Und dieses Jahr habe ich mir das mal ganz kurz angeschaut und da sehe ich dann auch, naja, abgesagt und dann Stimmenfestival-Eröffnung mit Lisa Simone und das Ganze hier am 1. Juli und im Burghof. Das heißt, auch dieses Jahr eine Menge Absagen und wie hat sich denn das Stimmenfestival in diesem Jahr überhaupt entwickelt? Dann machen wir es mal ganz brutal.
Ja, also so wahnsinnig viele Absagen sind es zum Glück tatsächlich nicht. Wir haben wirklich nur einzelne Konzerte wirklich absagen müssen. Und das sind eigentlich hauptsächlich die, die letztes Jahr dann schon abgesagt wurden und nicht verschoben werden konnten. Den allergrößten Teil aus dem letzten Jahr haben wir nach die, in dieses Jahr verschieben können. Hatten damals natürlich gehofft, dass das im normalen Rahmen wieder stattfindet. Finden wird. Das hat sich ja niemand vorstellen können, dass das jetzt alles so lange geht mit der Pandemie. Im Anfang dieses Jahres wurde es dann klar, dass wir natürlich auch dieses Jahr kein normales Festival haben werden. Und wir haben uns dann überlegt, wie wir retten können, das meiste, was zu retten ist und was natürlich von Anfang an klar war, dass die großen Marktplatzkonzerte auch dieses Jahr, also das war im Januar schon absehbar, nicht stattfinden werden können. Mit Kapazitätsbeschränkungen und so, das ist klar, von 5.000, das wäre vollkommen undenkbar gewesen. Da haben wir aber bis auf eins mit Alligator alle verschieben können auf nächstes Jahr. Also die sind zum Glück alle nicht abgesagt, die sind alle verschoben auf 22. Und bei dem Rest war dann hinten einfach die Entscheidung, Außenspielorte wird nicht funktionieren. Was wir damit machen, und wir sind eben dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir den Block der Rosenfelsparkkonzerte zumindest mal in den Burghof verlegen, das eine Kirchenkonzert, was wir gehabt hätten, in den Burghof verlegen, und alles, was jetzt eben noch dieses Jahr stattfindet, sind glaube ich 9 Konzerte, werden jetzt alle im Burghof stattfinden, genau.
Das heißt, das, was das Stimmenfestival eigentlich ausgezeichnet hat, zumindest in meinen Augen, diese verschiedenen Spielorte hier in Deutschland, sprich in Lörrach beziehungsweise in Basel oder besser gesagt im Umfeld der Nordschweiz und natürlich auch etwas in Frankreich, das fällt weg, sondern man ist jetzt in den Burghof eingezogen.
Genau. Also das ist natürlich schon so, dass ein ganz großer Teil von dem Flair, was Stimmen hat, die Außenspielorte sind, weil wir natürlich immer sehr viel Energie da rein gegeben haben, die Künstler optimal mit den Außenspielorten zu verbinden. Ne? Also das hat ja immer bestimmte Genre hat dann zu einem bestimmten Ort gepasst und so weiter. Das ist natürlich alles dieses Jahr nie. Andererseits muss man auch sagen, dass wir ja wahnsinnig glücklich sind, dass wir den Burghof überhaupt haben, weil normalerweise die anderen Musikfestivals mussten ja allesamt absagen, weil es diese Möglichkeit gar nicht gab, überhaupt Konzerte machen zu können. Also insofern ist es einerseits natürlich wahnsinnig schade, und das, natürlich ist das was anderes, ob man im Rosenfelspark steht oder im Burghof. Trotzdem, das war es auf jeden Fall wert. Also es freut uns sehr, dass wir das wenigstens retten konnten.
Ich freue mich natürlich auch jetzt, mich heute mit Ihnen, Christina Dannenwerth, unterhalten zu können. Die letzten Jahre über habe ich das immer mit Markus Muffler getan, das heißt, ja, dem Chef sozusagen. Dieses Jahr geht das offensichtlich nicht.
Ja, also wir haben das Programm ja so ein bisschen geteilt bei uns, wie das mit dem Buchen immer war. Also bei mir lag schwerpunktmäßig eher der Burghof und schwerpunktmäßig bei Markus Muffler lag das Stimmenfestival. Und er hat das ja geplant. Also alles, was jetzt stattfindet, was er jetzt, ist ja kein neues Konzert dieses Jahr dazugekommen. Die Konzerte, die jetzt dieses Jahr stattfinden, sind alles Konzerte, die für letztes Jahr geplant wurden. Das ist also immer noch das Festival von Markus Muffler. Und ja, er ist jetzt nicht da, damit Sie mit ihm sprechen können, weil er eben bekanntermaßen nicht mehr Festivalleiter ist und nicht mehr Chef des Burghofs. Aber es ist nach wie vor sein Programm und ich übernehme jetzt quasi nur stellvertretend für ihn, dazu noch ein paar Worte zu sagen, weil ich eben in diesem Buchungsprozess natürlich mit involviert war, von damals, von 20.
Ja, und da möchte ich gerade nachhaken, was ändert sich denn jetzt hier ja in Zukunft an der ganzen Geschichte? Ich meine, er hat ja seit 2013 praktisch das Programm gestaltet und die ganze Sache geleitet. Und jetzt ist es Corona-bedingt am Auslaufen. Das heißt, nicht nur Corona-bedingt, sondern irgendwas scheint sich zu ändern. Am Anfang des Jahres hat man mitgeteilt, dass in einer sehr knappen Mitteilung, dass man sich getrennt hat, offensichtlich ja gutwillig. Was das heißt, ist eine andere Geschichte. Was ändert sich jetzt, beziehungsweise was ist jetzt an der ganzen Sache, sagen wir mal so, schiefgelaufen oder wie haben sich die ganzen Leute verkracht? Das heißt, wie geht's weiter mit dem Stimmenfestival, um es mal kurz auszudrücken?
Also zu dem ersten Punkt, was da gelaufen ist, das da bin ich jetzt tatsächlich die Falsche, da kann ich jetzt wirklich keine interne Ihnen erzählen. Ich meine, das war einvernehmlich. Dass es natürlich Gründe gab für so eine Trennung, das liegt ja auf der Hand und das hat man ja auch der Presse entnehmen können. Es ist jetzt so, wie es ist. Es bringt jetzt, glaube ich, nichts, da irgendwie nachzutreten oder da jetzt noch weiter auf irgendwelche Streitpunkte oder so einzugehen. Es ist klar, es lag am Geld. Das hat man ja auch alles lesen können. Das sage ich jetzt auch nichts Neues. Ansonsten bin ich jetzt tatsächlich als Programmverantwortlicher der Falsche, da jetzt weiter noch was dazu zu sagen. Und was die Zukunft des Stimmenfestivals und auch des Burghofs betrifft, das wüsste ich tatsächlich selbst auch gern. Da bin ich relativ auf dem Stand, wie Sie auch und wie alle anderen, die das von außen verfolgen, weil ich weiß es einfach gar nicht. Also das ist unmöglich zu sagen. Da wird in der Stadt darüber beraten, wie das mit dem Burghof weitergehen soll und da hängt das Stimmenfestival dran. Wann es dazu eine Entscheidung gibt, das weiß ich nicht. Also es hieß mal Sommer. Möglicherweise verzögert sich dieser Prozess. Es sollte ab 22 einen neuen Geschäftsführer geben. Wie weit da der Stand ist und ob das dazu kommen wird, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß, wir haben für 22 einen Zuschuss von der Stadt bekommen. Der wurde allerdings jetzt erst im Januar beschlossen. Ab 23, das steht in den Sternen.
Ich meine, Markus Wuffler, habe ich gelesen in der Zeitung, der ist ja mit einem Gutachten aufgetaucht und hat es dem Bürgermeister irgendwie unter die Nase gehalten. Das kommt natürlich nicht so gut an, gebe ich ja zu, beziehungsweise ist klar. Aber das heißt, Sie wissen auch nicht, wie es weitergeht mit dem Stimmelfestival, weil es ist ja auch immer eine so eine Dreiländergeschichte gewesen, in dem ja die Schweizer, die Franzosen und die Lörracher als Deutsche sozusagen hier irgendwas zusammen gemacht haben.
Ja, also das wird einfach sehr in der Hand des neuen Geschäftsführers, wenn es den dann irgendwann mal gibt, liegen, wie das weiter gestaltet werden soll. Weil das ist natürlich immer bei so einem Festival so eine Handschrift, die bringt jeder mit. Ich meine, das hat Helmut Bürgel gestaltet, dann hat es Markus Wuffler gestaltet und jeder hat ja so seinen besonderen Schwerpunkt damit reingebracht. Das wird sicher in Zukunft der Geschäftsführer, je nachdem, welche Möglichkeiten dann überhaupt da sind, weil eben, es geht ja bei der ganzen Sache um Geld und um Zuschüsse und daran hängt ja dann auch so ein bisschen, was man überhaupt machen kann und möchte und aber eben von dem, was man möchte, überhaupt machen kann. Das hängt sehr an der Person, die dann kommen wird und gerade weiß das eben niemand, wer das sein wird. Deswegen ist es absolut unklar und ich wüsste das selbst gern, leider weiß ich es tatsächlich gar nicht, weil Sie das Gutachten erwähnt haben. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht interner, aber es ist nicht so, dass plötzlich aus dem Nichts ein Gutachten aufgetaucht ist. Also das, so viel möchte ich dann schon daran richtigstellen. Da gab es eine lange Vorgeschichte, viele Jahre verzweifelten Kampf und irgendwann ist immer eine Eskalationsstufe draufgesetzt worden. Irgendwann kam es dazu, aber es ist nicht so, dass das ohne Vorgeschichte irgendwie aus dem Hut gezaubert wurde oder so. Da gab es sehr, 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 sehr viele Diskussionen, öffentliche davor und lange Zeit des immer wieder Kämpfens. Es geht um Gehälter der Burghof-Mitarbeiter und es gab sehr, 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 sehr viel Kampf und irgendwann kam es dann zu einem anderen Schritt und der hat dann dazu geführt, wie es jetzt halt aussieht.
Okay, das heißt, dieses Jahr und das nächste Jahr wohl auch trägt das Stimmenfestival immer noch die Handschrift von Markus Wuffler. Und was ist denn jetzt übrig geblieben in diesem Jahr? Das heißt, das ist alles ein bisschen eingedampft, man muss in den Burghof rein. Burghof ist natürlich schön, aber Rosenfelspark ist natürlich einfach eine schöne Location und so weiter und so weiter. Das heißt, was ist übrig geblieben von Markus Wuffler in diesem und im nächsten Jahr?
Also es sind tatsächlich sehr großartige Künstler übrig geblieben. Es ist klar, der Marktplatz fehlt, aber ansonsten der komplette Rosenfelspark ist ja im Burghof. Und das Eröffnungskonzert mit Lisa Simone, das haben Sie ja schon erwähnt, das wäre sowieso im Burghof gewesen. Da hat sich eigentlich nichts dran geändert, außer dass wir natürlich mit einer anderen Kapazität arbeiten müssen in diesem Jahr. Das ist klar, wir wissen jetzt auch noch nicht ganz genau, welche das sein wird. Wir sind ja jetzt gerade in Öffnungsstufe 2. Das würde jetzt bedeuten maximal 100 Personen mit Abstand und Hygienekonzept und so weiter. Das kennen unsere Besucher aber aus dem letzten Herbst schon von der Burghofsaison. Das ist im Prinzip fast identisch, nur dass jetzt eben die 3Gs noch dazukommen. Dann haben wir ein kleines Kirchenkonzert gehabt mit Thilo Dahlmann, Gerhard Reichenbach, Bariton und Gitarre. Das ist statt in der Kirche, weil man dort natürlich mit Abstand dann wahrscheinlich geschätzt noch 3 Personen reinbekommen hätte im Burghof. Dann haben wir Frank London, Ghetto Songs wäre auch im Burghof sowieso gewesen und auch Sarah McCoy, amerikanische Singer-Songwriterin, das ist beides im Burghof geblieben. Da hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert, weil die wären im Burghof gewesen. Und dann ist es eben einfach diese 6 Konzerte des Rosenfelsparks, 5 Konzerte des Rosenfelsparks, die jetzt in den Burghof gezogen sind. Und der Hintergedanke war einfach, wir sind damals ein bisschen gefragt worden, warum wir denn von Open Air nach drin gehen, wo doch die Ansteckungsgefahr Open Air natürlich geringer ist. Der Hintergrund ist nur einfach eine wirtschaftliche Geschichte, weil man erstens mit Abstand in den Rosenfelspark immer noch weniger Menschen reinbekommt als in den Burghof, wenn man oben und unten aufmacht. Also wir sind im Burghof bei einer Kapazität maximal mit Abstand bei ca. 180. Im Rosenfelspark wären es, glaube ich, irgendwas um die 130 gewesen. Und dann ist das natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung, ob man dann zusätzlich draußen noch die ganze Infrastruktur und den Bühnenaufbau hat, was ja wahnsinnig viel Geld kostet, mit dieser geringen Besucherzahl, die ja noch nicht mal sicher ist, weil eben vielleicht, wenn wir in Öffnungsstufe 2 bleiben, sind es nur 100. Deswegen blieb der Burghof tatsächlich als einzige überhaupt mögliche Variante übrig. Und deswegen ist der Rosenfelspark jetzt halt im Burghof. Und die Künste sind ja trotzdem die gleichen. Also klar, das Ambiente vom Rosenfelspark fehlt. Aber wir haben Musik, wir haben Stimmen und wir haben dieselben Künste, die im Rosenfelspark gewesen wären. Insofern, wir sind eigentlich sehr glücklich, dass das überhaupt dazu kommt. Jetzt müssen wir halt noch hoffen, dass auch alle Künstler, weil es sind ja keine Deutschen, dass auch alle reisemäßig das hinbekommen mit diversen Reisebeschränkungen und so weiter.
Und vor allen Dingen, dass natürlich auch Leute nach Lörrach kommen. Wie sieht es denn aus mit dem Verkauf? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt alle Leute sich auf den Burghof sozusagen stürzen, weil es war ja in der letzten Zeit nichts los, oder das Ganze übersehen bzw. ausgesprochen zurückhaltend sind. Da sind alle Möglichkeiten offen. Wie sieht es denn aus momentan mit dem Verkauf?
Also es haben sehr, sehr viele von unseren Besuchern ihre Konzertkarten behalten vom letzten Jahr, wofür wir natürlich wahnsinnig dankbar sind. Wir sind mit den Ticketbesitzern vom Rosenfelspark-Tickets ja auch deswegen in Kontakt, weil wir die ja platzieren müssen auf Sitzplätze im Burghof. Deswegen haben wir da auch die Tickets sind nicht irgendwo draußen in der Welt, sondern die sind tatsächlich dann auch bestätigt worden von den Gästen. Und das ist uns eine wahnsinnige Hilfe. Also wir haben einfach jetzt schon viele Tickets einfach immer noch im Verkauf, die letztes Jahr gekauft wurden. Und dazu wurden auch über die letzten Wochen immer wieder Tickets gekauft. Also viele, viele Gäste waren eben doch optimistisch genug, dass es stattfinden wird. Und das hat sich ja jetzt toi 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 bestätigt. Sieht ja jetzt gerade sehr gut aus. Und es gibt natürlich viel Unsicherheit. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass in dem Moment, wo dann die letzten Zweifel verflogen sind, dass das tatsächlich stattfindet, dass es wirklich dazu kommt. Ich meine, man kann sich ja fast nicht mehr vorstellen, dass dann die letzten Tickets, so viele sind es ja einfach auch nicht pro Konzert, dass die dann eben auch noch verkauft werden, relativ spontan. Also wir sind da sehr optimistisch. Und bei diesen kleinen Kapazitäten, die wir überhaupt zur Verfügung haben, ich meine, normalerweise im Rosenfestpark hätten wir 800 Tickets verkaufen können, jetzt sind es 180, das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und da sind wir sehr optimistisch, dass die auch verkauft werden.
Ja, das macht natürlich ganz gewaltig Druck. Und das ist nicht mehr Marketingdruck, sondern das ist einfach Realitätsdruck. Das heißt, das Angebot ist gesunken an Tickets. Wer mehr wissen will, kann sich natürlich informieren unter stimmen.com. Da findet sich auch das Programm. Die Künstler sehen ganz nett aus und wer auch ihre Stimmen hören möchte, der kann das natürlich auch tun, weil entsprechend hinter den Bildern sind auch immer irgendwelche Beiträge von YouTube oder sonstiges hinterlegt, bei dem man die Künstler auch noch hier sehen kann. Live, wie gesagt, zu sehen in Lörrach ab dem 1. Juni, was ab dem 1. Juli. Und mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen.
Ja.
Dann bedanke ich mich mal für das Gespräch. Ich habe hier gesprochen mit Christina Dannewert, die Programmdirektorin vom Burghof, über das Stimmenfestival 2021. Merci. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
Von links unten.